Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jan Hofer.
Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Der Rundfunkbeitrag ist nach einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts im Wesentlichen mit dem Grundgesetz vereinbar. Die Richter argumentierten, dass die Möglichkeit, das öffentlich-rechtliche Angebot zu nutzen, den Beitrag rechtfertige. Sie erklärten allerdings, Menschen mit mehreren Wohnungen bräuchten nur einmal zahlen und nicht mehrfach. Hier muss der Gesetzgeber bis 2020 nachbessern.
Kurz nach 10 in Karlsruhe, der Urteilsspruch zum Rundfunkbeitrag. Die Grundaussage darin, das System der Finanzierung ist im Wesentlichen verfassungsgemäß. Jeder Inhaber einer Wohnung oder eines Hauses zahlt den Rundfunkbeitrag, derzeit 17,50 Euro pro Monat. Dabei kommt es nicht darauf an, wie viele Menschen in der einzelnen Wohnung leben, ob Single-Haushalt, Wohngemeinschaft oder Großfamilie. Und entscheidend ist auch nicht, wer tatsächlich welche Geräte hat. In der Wohnung werde der Rundfunk typischerweise und oft auch gemeinschaftlich genutzt, so die Richter. Der Beitragszahler habe die Möglichkeit, das öffentlich-rechtliche Angebot zu nutzen. Das sei ein konkreter Gegenwert für jeden Einzelnen.
Der Rundfunkbeitrag wird speziell zur Finanzierung des demokratiewesentlichen Auftrags des öffentlich-rechtlichen Rundfunks erhoben, ohne den Druck zu Marktgewinnen die Wirklichkeit unverzerrt darzustellen, das Sensationelle nicht in den Vordergrund zu stellen und professionell die Vielfalt der Meinungen abzubilden.
Auch die Beitragspflicht für Unternehmen und dienstlich genutzte Autos billigte Karlsruhe heute. Der ARD-Vorsitzende sieht in dem Urteil auch einen Auftrag.
Das Urteil bestätigt die große Bedeutung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in der Demokratie. Die Bedeutung wächst, sagt das Gericht, auch im Internetzeitalter. Für uns ist das eine hervorragende Ausgangsgrundlage, auch weiter für die Gesellschaft zu arbeiten.
Einen Punkt aber bemängelt Karlsruhe. Besitzer von Zweitwohnungen dürfen nicht doppelt zur Kasse gebeten werden, denn sie können das Angebot nur einmal nutzen.
Zunächst mal ist es natürlich ein Erfolg, dass der Zweitwohnungsbeitrag jetzt für verfassungswidrig erklärt wurde, aber die großen Themen sind nicht angegangen worden. Also insgesamt überwiegt bei mir die Enttäuschung.
Wer eine Zweitwohnung hat, kann dafür ab heute einen Antrag auf Befreiung stellen. Für alle anderen ändert sich nichts.
In der Flüchtlingspolitik will die Bundesregierung weitere Länder auf die Liste sicherer Herkunftsstaaten setzen. Dadurch sollen die Asylverfahren für Menschen aus Tunesien, Algerien, Marokko und Georgien beschleunigt werden. Außerdem könnten abgelehnte Asylbewerber aus diesen Ländern schneller abgeschoben werden. Das Kabinett billigte heute eine entsprechende Vorlage von Bundesinnenminister Seehofer. Kritik kommt von Linken, Grünen und Hilfsorganisationen.
Innenminister Seehofer startet einen neuen Anlauf. Schon in der vergangenen Legislaturperiode wollte die Große Koalition die Liste sicherer Herkunftsstaaten erweitern, fand aber im Bundesrat keine Mehrheit. Der heute im Kabinett vorgelegte Gesetzentwurf stuft Algerien, Marokko und Tunesien als sicher ein, ebenso Georgien. Asylverfahren aus diesen Ländern sollen künftig schneller bearbeitet werden. Eine persönliche Anhörung werde es trotzdem geben.
So wie bei früheren Gesetzen, bei sicheren Herkunftsstaaten, wird auch bei diesem Gesetz Rücksicht genommen auf Menschen, die bis zum heutigen Tag ein Ausbildungsverhältnis in Deutschland eingegangen sind oder eine legale, erlaubte Beschäftigung eingegangen sind.
Grüne und Linke bezweifeln dennoch, dass der Gesetzentwurf im Bundesrat mehrheitsfähig ist. Die niedrige Anerkennungsquote von unter 5% etwa sei kein Argument.
Es gibt Vorgaben, die das Bundesverfassungsgericht mal definiert hat. Diese Vorgaben heißen nicht die Quoten entscheiden, sie heißen auch nicht die Abschiebungsmöglichkeiten entscheiden, sondern die Menschenrechtssituation in diesen Staaten entscheidet.
Und schaut man sich insbesondere die drei Maghreb-Staaten an, so ist dort unbestritten, dass es umfangreiche Berichte zu Folter gibt. Es gibt viele Berichte zur Einschränkung von Pressefreiheit.
Auch der Fall des nach Tunesien abgeschobenen mutmaßlichen Gefährders Sami A. war heute Thema. Die Entscheidung von Nordrhein-Westfalen sei rechtmäßig gewesen, sagte Innenminister Seehofer. Er will jetzt eine Diskussion über mehr Kompetenz für den Bund anstoßen.
Wir werden das mit den Bundesländern besprechen, ob der Bund für Gefährder in der Abschiebung zuständig sein kann.
Ähnliche Vorschläge kamen schon aus CDU und SPD. Damit würden klare Verantwortlichkeiten geschaffen.
In einem anderen Abschiebungsfall räumte Innenminister Seehofer indes Fehler des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge ein. Der nach Afghanistan abgeschobene Asylbewerber soll nun zurückgeholt werden. Der 20-Jährige hatte bereits im vorigen Jahr Klage gegen seinen abgelehnten Asylantrag eingereicht. Das Verfahren war noch nicht abgeschlossen. Der NDR hatte den Fall des Mannes aufgedeckt, der mit 68 anderen Afghanen nach Kabul ausgeflogen worden war. Nach massiver parteiübergreifender Kritik im eigenen Land hat sich US-Präsident Trump um Schadensbegrenzung bemüht. Er korrigierte eine besonders strittige Äußerung, die er nach dem Treffen mit dem russischen Präsidenten Putin in Helsinki gemacht hatte. Dabei ging es um eine mögliche Einmischung Russlands in den Wahlkampf der USA 2016. Nun verkündete Trump, er habe sich lediglich versprochen.
Der politische Druck war zu groß geworden und so drängten seine Berater den Präsidenten offenbar, sich in Schadensbegrenzung zu üben. Trump liest eine vorbereitete Erklärung vom Blatt. In einem Schlüsselsatz hatte ich ein Wort nicht verneint. Der Satz hätte lauten sollen: Ich sehe keinen Grund, warum es nicht Russland sein sollte. Es war um die Frage gegangen, ob der amerikanische Präsident eher seinen eigenen Geheimdiensten glaube, die Russland der Einmischung in die US-Wahlen bezichtigen, oder Wladimir Putin, der dies bestreitet. Darauf Trump: Präsident Putin hat gerade gesagt, es sei nicht Russland gewesen, und ich sage, ich sehe keinen Grund, warum es Russland gewesen sein sollte. Mit einem schlichten Versprecher erklärt der Präsident also nun, warum er sich am Montag in Helsinki nicht hinter das FBI stellte. Der Opposition im Kongress reicht das nicht. Ich akzeptiere die Erklärung des Präsidenten nicht, dann hätte er den Mut haben sollen, dies so im Beisein Putins zu formulieren. Heute Mittag behauptete Trump, kein US-Präsident sei gegenüber Russland härter aufgetreten als er. Der Versuch der Schadensbegrenzung wirkt halbherzig. Ob Gleichgesinnte oder politische Gegner, kaum jemand hier in Washington mag glauben, dass der dauertwitternde Präsident 28 Stunden brauchte, um nach der Pressekonferenz von Helsinki darauf zu kommen, dass er sich dort einfach versprochen hat.
Die EU-Kommission hat gegen den Internetkonzern Google wegen Wettbewerbsverstößen eine Strafe von 4,3 Milliarden Euro verhängt. Stein des Anstoßes ist das Betriebssystem Android, das Smartphone-Herstellern kostenlos zur Verfügung gestellt wird. Im Gegenzug müssen sie aber Google-Anwendungen auf den Handys vorinstallieren. Das sei unzulässig, so die EU. Google will die Strafe nicht akzeptieren.
Sie macht die großen Internetkonzerne nervös, die resolute Wettbewerbshüterin Margrethe Vestager. Nach Verfahren gegen Apple und Amazon verhängt die EU-Kommission jetzt eine Rekordstrafe gegen Google. Der US-Konzern missbrauche seine Marktmacht. Die Strafe von 4,3 Milliarden Euro zeigt, wie schwer und lang anhaltend Google EU-Wettbewerbsrecht verletzt hat. Wir wollen Google dazu bringen, seine illegalen Aktivitäten zu beenden. Innerhalb der nächsten 90 Tage. Sonst drohen weitere Strafen. Es geht um Apps, die fast jeder auf seinem Smartphone hat. Google Suche, Google Earth oder das Übersetzungsprogramm. Auf den meisten Android-Handys sind diese und weitere Apps vorinstalliert. Der Vorwurf, Google diktiere den Herstellern die Nutzungsbedingungen. Mit mehr als 85% Marktanteil ist Android das meistgenutzte Smartphone-Betriebssystem der Welt, weit vor Apples iOS-System. 100 Millionen Nutzer wären also betroffen, sollte Google wirklich sein Geschäftsmodell ändern müssen. Der Konzern will gegen die Milliardenstrafe vorgehen. Wir glauben, dass Android Vorteile gebracht hat für den europäischen und den globalen Markt. Deshalb werden wir Einspruch gegen die Strafe einlegen. Der Zeitpunkt der Entscheidung ist kein Zufall. In wenigen Tagen reist Kommissionschef Juncker zu schwierigen Handelsgesprächen nach Washington. Im Gepäck die Milliardenbuße gegen Google. Das soll zeigen, Europa kämpft jetzt auch mit härteren Bandagen. Europa kann die amerikanische Wirtschaft durchaus unter Druck setzen.
Die Bundesregierung will Langzeitarbeitslosen den Weg zurück ins Erwerbsleben ebnen. Das Kabinett hat dazu heute einen Gesetzentwurf von Arbeitsminister Heil beschlossen. Er sieht staatliche Zuschüsse zu den Lohnkosten der Arbeitgeber vor, wenn sie langjährige Hartz-IV-Bezieher sozialversicherungspflichtig einstellen. 4 Milliarden Euro stehen dafür bis 2022 bereit. Im Schnitt gab es im vorigen Jahr mehr als 800.000 Langzeitarbeitslose. Weiterhin brachte das Kabinett heute einen Gesetzentwurf auf den Weg, der die oft langwierige Planung und Genehmigung von Verkehrsprojekten beschleunigen soll. Unter anderem sollen bestimmte Bauvorbereitungen schon beginnen dürfen, bevor das Genehmigungsverfahren abgeschlossen ist. Außerdem sollen Projektmanager dafür sorgen, dass die Verfahren reibungsloser ablaufen. Umweltschützer kritisieren die Pläne. Sie fürchten, die Verkürzung der Verfahren gehe zulasten der Umwelt. Der Zentralrat der Juden in Deutschland spricht von einer echten Bedrohung. Eine neue Studie über Judenhass im Internet ist zu erschreckenden Ergebnissen gekommen. Danach hat der Antisemitismus im Netz stark zugenommen. Dazu trügen vor allem die sozialen Medien bei. Sprachforscher der Technischen Universität Berlin haben für die Untersuchung seit 2014 mehr als 300.000 Texte ausgewertet.
Joray Feinberg erlebt den Hass aus dem Netz inzwischen jeden Tag. Beleidigungen, Anfeindungen und Morddrohungen erhält der israelische Gastronom, seitdem er ein Video von einem Übergriff veröffentlicht hat.
Und bei Ihnen nur Hass. Kommentare auf dem Video oder Facebook-Geschichten sind sehr viel mit Israel zu tun.
Das zeigt auch eine Studie der TU Berlin. Demnach bezieht sich ein großer Teil des Antisemitismus im Netz auf den Staat Israel. Aber auch allgemein judenfeindliche Äußerungen nehmen zu. 300.000 Texte aus sozialen Medien sowie den Kommentarspalten großer deutscher Online-Medien haben die Wissenschaftler untersucht, darunter auch tagesschau.de. Waren die Nutzerkommentare zu Berichten in Online-Medien über Judentum oder Nahostkonflikt 2007 noch zu 7,5% antisemitisch, so waren es 2017 bereits mehr als 30%. Die Verfasser kommen aus allen Teilen der Gesellschaft.
Wir haben aber auch sehr viele gebildete Menschen, das sieht man ganz klar in den Kommentaren. Die haben ein gutes Wissen über die NS-Zeit, sie verfügen über eine ausgezeichnete Sprachkompetenz.
Der Zentralrat der Juden sieht die Studie als Beleg für einen schon lange spürbaren Antisemitismus. Stück für Stück hat eine verbale Radikalisierung und Enthemmung stattgefunden, die uns mit tiefer Sorge erfüllt. Denn Worten folgen irgendwann auch Taten. Mit dem sogenannten Netzwerkdurchsetzungsgesetz macht die Bundesregierung seit Januar Druck auf soziale Netzwerke, Kommentare mit Hassbotschaften zu löschen. Der Zentralrat der Juden fordert, das Gesetz auf seine Wirksamkeit zu überprüfen.
Der im NSU-Prozess verurteilte frühere NPD-Funktionär Wohlleben ist aus dem Gefängnis entlassen worden. Wie das Oberlandesgericht München mitteilte, besteht keine Fluchtgefahr mehr, da er bereits einen Großteil seiner Strafe in Untersuchungshaft verbüßt hat. Wohlleben hatte laut Anklage die Waffe besorgt, mit der die NSU-Terroristen 9 meist türkischstämmige Menschen erschossen. Dafür war er vorige Woche zu einer 10-jährigen Freiheitsstrafe verurteilt worden.
Zum ersten Mal nach ihrer Rettung aus einer überfluteten Höhle in Thailand sind die 12 Jungen und ihr Trainer jetzt öffentlich aufgetreten. Bei einer Pressekonferenz in Chiang Rai erzählten sie unter anderem von ihrer Verzweiflung während der 9 Tage, die sie in der Höhle auf Hilfe warteten. Den Ärzten zufolge haben sich die Jungen inzwischen gut erholt. Es hatte 3 Tage gedauert, sie alle wieder ans Tageslicht zu bringen.
Geraint Thomas hat die heutige Etappe der Tour de France gewonnen. Nach den rund 108 Kilometern von Albertville nach La Rosière übernahm der Waliser auch die Führung im Gesamtklassement.
Es war eine beeindruckende Demonstration der Stärke des Teams von Vorjahressieger Christopher Froome. Bei der Fahrt über 4 schwere Anstiege konterte Sky alle Attacken der Konkurrenz und sicherte sich durch den Waliser Geraint Thomas nicht nur den Etappensieg, sondern auch das gelbe Trikot. Titelverteidiger Froome sprintete hinter dem Niederländer Tom Dumoulin noch auf Platz 3 und kletterte in der Gesamtwertung auf den 2. Rang. Marcel Kittel wurde Opfer des hohen Tempos, überschritt die Karenzzeit und ist damit ausgeschieden.
Die Lottozahlen 5, 14, 19, 22, 33, 41, Superzahl 1. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Und nun die Wettervorhersage für morgen Donnerstag, den 19. Juli.
Nur der äußerste Osten hat morgen noch mit Wolken des Tiefs über Osteuropa zu tun.
Die Nacht verläuft weitgehend klar. Ganz im Osten muss örtlich mit etwas Regen gerechnet werden. Mitunter auch mal dichtere Wolkenfelder über dem Westen. Am Tag ist es meist sonnig, die Ausnahmen. Ganz im Osten ist es stärker bewölkt, gelegentlich regnet es etwas und auch im Westen können die Wolken mal dichter sein, es bleibt aber trocken. In der Nacht 18 bis 9 Grad, am Tag 22 Grad an der Nordsee, 32 am Oberrhein. Am Freitag ist es sonnig, später im Westen und Südwesten erste Gewitter. Am Samstag wechselhaftes Wetter mit kräftigen Schauern und Gewittern, im Nordosten ist es freundlicher. Am Sonntag bekommt der Südosten die meisten Gewitterschauer ab, der Norden und Westen den meisten Sonnenschein.
Um 22.15 Uhr begrüßt Sie Ingo Zamperoni zu diesen Tagesthemen. Im Umfragetief hat sich die CSU verzockt und das System Airbnb, warum die Mitwohnidee außer Kontrolle gerät. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.